Pflegegeplänkel, der True Crime Podcast.
Na gut, okay, fangen wir an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegegeplänkel und Trommelwirbel. Uschi ist wieder da.
Ja. Ich habe mal Zeit gefunden.
Hallo Uschi.
Hi Nikolas.
Wie geht's dir?
Ja, müde.
Es ist Samstag, du kannst doch nicht müde sein.
Ja, doch, ich brauche Ferien.
Wir können uns auch später treffen, dann kannst du auch ausschlafen.
Ne, ich war ja wach, ich kann ja nicht schlafen. Das ist ja auch noch mein Problem, ich kann nicht schlafen. Aber müde bin ich da trotzdem.
Ja, Uschi ist wieder am Start, Gott sei Dank. Habe ich euch ja eigentlich fast schon das letzte Mal versprochen, dass ich hoffe, dass Uschi wieder dabei ist.
Es tut mir auch so leid, dass ich so absagen musste.
Ich wünsche mir und ich hoffe, dass wir das jetzt wieder einigermaßen regelmäßig schaffen. Aber Seid uns bitte nicht böse, wenn meine Folge ausfällt oder ich alleine am Mikro bin. Dann ist das so. Wie gesagt, Uschi ist ja noch in Ausbildung. Es ist eine sehr anspruchsvolle Ausbildung.
Ja, sehr viele
Uschi
Klausuren.
Ist aber auch ein Streber.
Nein, also ich habe jetzt für Dienstag Klausur noch nicht einmal habe ich reingeguckt in den Unterlagen.
Schluderst du etwa?
Ja, ich stelle jetzt gerade so meine Ansprüche etwas runter, weil ich einfach nicht mehr kann, ja.
Aber ich glaube, wenn Uschi Zeugnisse bekommt, hat Uschi bestimmt ein super Zeugnis.
Ja, mein Zeugnis liegt da hinten, aber ich zeige es jetzt nicht.
Ja, dann, doch, das will ich nachher sehen. Ja, kommen wir zum heutigen Fall. Wir bewegen uns heute in Amerika. Es ist kein deutscher Fall. Es geht um Janice Traham. Janice Traham ist eine Krankenschwester und ja, wir bewegen uns so in den Jahren, oder es beginnt zu der Zeit 1994. Das ist ganz wichtig für später noch. Und ja, sie arbeitet als Krankenschwester in einem Krankenhaus in Louisiana. Janice Traham stellt fest oder ja, leidet seit mehreren Jahren schon unter merkwürdigen Symptomen, die ihr nicht ganz klar sind, woher die kommen, und lässt diese Symptome abklären. Also es ist natürlich ein schleichender Prozess, nicht so, dass das jetzt, ne, dass das so nach und nach kam immer mehr dazu und ihr war halt nie klar, wo die herkommen, und wie gesagt, lässt sie das abklären. Sie berichtet selber, dass das angefangen hat mit Schmerzen in den Augen. Das waren so die ersten Symptome, die sie festgestellt hat, und lässt das halt abklären. Sie geht als erstes zu ihrem Frauenarzt, der feststellt, dass die Lymphknoten anfangen anzuschwellen oder auch schon geschwollen sind. Und der Arzt oder ihr Frauenarzt vermutet, dass da ein Virus hinter sitzt und untersucht dieses auch. Also nimmt ihr Blut ab und schickt das Blut ins Labor. Und als das Blut oder die Ergebnisse da waren, kam dann der große Schock. Das Ergebnis war, dass Janice HIV-positiv ist und zudem schwanger war.
Ui, das ist übel.
Natürlich kann sie sich erstmal nicht erklären, woher kommt diese HIV-Infektion, und man überlegt, wo könnte sie sich angesteckt haben. Die erste, wie soll ich sagen, also die erste Vermutung lag natürlich in ihrer Arbeit, also sie arbeitet als Krankenschwester, aber da war man ganz schnell wieder von ab, weil die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, sich dann über einen Patienten anzustecken. Also man braucht wirklich viele Mengen Blut. Man braucht auch eine große Konzentration an HIV-Viren in diesem Blut. Und der Empfänger quasi muss aber auch eine größere Verletzung haben. Ja, also es geht nicht mehr über diese modernen Hohlnadeln. Man bräuchte eine sehr große oder eine sehr dicke Hohlnadel, die man ja heute nicht mehr benutzt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich während ihrer Arbeit im Krankenhaus angesteckt hat, ist sehr, sehr gering. Deswegen verwirft man diesen Gedanken auch ganz schnell.
Hat sich überhaupt schon mal jemand so über die Arbeit angesteckt? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass HIV jetzt mal eben so.
Ja, doch möglich,
ja, gut,
ist es schon.
Als man es noch nicht wusste, ne, durch Injektionen, klar. Genau.
Also wie gesagt, heute sind die Nadeln viel zu dünn. Also die Verletzung, die durch so eine Hohlnadel, die wir heute benutzen, gemacht werden, die sind viel zu klein. Mhm. Und du brauchst ja auch, wie gesagt, eine große und ausreichende und auch eine potente Menge an HIV-Viren.
Ja. Und selber offene Wunden oder irgendwie. Muss ja in eine Blutbahn gelangen. Ne?
Genau. Mhm. Ja, Janice, war zu dem Zeitpunkt aber auch ganz klar, dass das ungeborene Kind natürlich auch mit dem HIV oder mit dem HIV-Virus zur Welt kommen würde und entschied sich dann für eine Abtreibung. Es ist nicht ganz klar, wie dieses Kind entstanden ist. Mhm. Ich möchte jetzt aber auch noch nicht spoilern, aber meine Vermutung liegt da, dass sie war ja verheiratet, hatte Kinder und
sie hatte auch Kinder.
Genau, und ich vermute mal, dass das mit dem Mann entstanden ist. Ja. So ganz genau, ich will jetzt auch noch nicht so vorgreifen, ihr werdet nachher verstehen, warum ich noch nicht so viel sage. Auf jeden Fall lässt sie dieses Kind abtreiben, um halt, weil sie ihr klar war, nicht nur sie wird oder ist, sie hat es im Interview todesgeweiht genannt und sie wollte das halt dem ungeborenen Kind erspart.
Ja, also 94, da war das auch mit der Medizin ja noch nicht so weit wie heute. Ne? Heute kann man ja mit HIV-positiv, kannst du ja ein gutes Leben haben.
Richtig.
Aber ich glaube vor 20 Jahren, oder wie lange ist es her?
94.
Ich kann gerade nicht. Ich bin so, also gestern.
Genau.
Für mich ist das immer noch so gestern. Nein, aber vor so langer Zeit, ja. Wie gesagt, Medizin und
AIDS-Forschung,
die war noch lange nicht so weit.
Da war man noch lange nicht so weit, das stimmt. Ja, man geht dann einen Schritt weiter und kommt auf die Idee, dass eine weitere Möglichkeit einer Infektion ehemalige Liebhaber gewesen sein könnten. Und Janice' ehemaliger Hausarzt sagte später aus, dass es ihn nicht wundert, dass sie sich bei einem anderen Sexualpartner angesteckt haben. Er bezeichnete sie selber als Schlampe, die halt mit jedem ins Bett gehen würde. Warum dieser ehemalige Hausarzt so über sie spricht, war nicht zu ersehen, aber
als Hausarzt, so kannst du doch nicht so über deinen Patienten.
So aber das waren so seine Aussagen. Also man hat auch das Protokoll gesehen. Ja. Er hat sie tatsächlich als in Anführungsstrichen Schlampe bezeichnet.
Das ist ja richtig.
Ja.
Überhaupt so einen tiefen Einblick bei einer Frau zu haben oder überhaupt bei seinen Patienten zu haben, das finde ich jetzt schon. Und dann das auch noch zu äußern, weil als Arzt hast du auch Schweigepflicht, du kannst doch nicht einfach so.
Naja, aber er wurde ja hinterher offiziell befragt. Also dann muss er ja.
Aber das ist schon, ja, okay.
Und wenn sie das okay gibt, dann sowieso. Im Rahmen der Ermittlungen wurden alle Liebhaber der letzten 10 Jahre von Janice Traham auf den HIV-Virus getestet. Und zum Erstaunen aller Ermittler waren alle negativ. Also konnte man das auch ausschließen, dass es sich im Rahmen, also noch weiter zurückzugehen wäre Quatsch, weil wie soll ich sagen? Also es braucht ja keine 10 Jahre, um sich mit HIV anzustecken. Also diese 10 Jahre waren schon groß gesteckt.
Ja.
Und weiter zurückging musste man nicht. Das hätte jetzt keinen Sinn gemacht. Aber
vor allem noch weiter zurück, da war die Krankheit ja meist relativ schnell tödlich auch.
Genau. Aber auch diese Möglichkeit konnte man ausschließen und man tappte weiterhin im Dunkeln. Und sie war sich einfach nicht im Klaren, woran sie sich angesteckt haben könnte. Sie sagte aber später aus, dass sie eine Vermutung hat, nämlich ihr aktueller Hausarzt, das ist Dr. Richard Schmidt, soll sie mit dem HIV-Virus infiziert haben.
Das ist jetzt aber nicht der, der ausgesagt hat, sie wäre eine Schlampe?
Nein, nein, das ist ein neuer Hausarzt.
Okay.
Und das ist auch der Arzt, mit dem sie eine jahrelange Affäre hat. Also die beiden haben sich ursprünglich mal in einem Krankenhaus kennengelernt. Mhm. Sie hat dort als Krankenschwester gearbeitet, er als Arzt. Und hatten bis zu dem Zeitpunkt schon eine jahrelange Beziehung, eine Liebesbeziehung. Und sie vermutet, wie gesagt, dass er ihr oder dass er sie mit diesem HI-Virus angesteckt hat. Wie genau, da kommen wir gleich noch zu. Kommen wir erstmal zu Dr. Richard Schmidt. Ich will mal Smith sagen. Schmidt. Dr. Richard Schmidt genoss in der Gemeinde ein großes Ansehen. Er galt als, ja, er wurde mal als Konifere bezeichnet auf seinem Gebiet und war sehr engagiert und ja, seine Patienten beteten ihn förmlich an. Mhm. Also er genoss ein sehr großes Ansehen, war sehr beliebt und war auch sehr engagiert in der Gemeinde. Also eigentlich so ein Vorzeigedoktor. Ja, wie ich eben schon erwähnt habe, haben die beiden sich in einem Krankenhaus kennengelernt, wo sie beide gearbeitet haben. Und obwohl beide verheiratet waren und eigene Familien hatten, haben ja zum Beginn erstmal eine Affäre und daraus aus Sicht von Janice entstand dann eine Liebesbeziehung. Und Dr. Schmidt versprach hier immer, er würde seine Frau verlassen und seine Familie verlassen, er wolle sich scheiden lassen und mit ihr dann quasi das Leben weiterführen. Und Janice glaubte ihm, ließ sich auch von ihrem Mann scheiden und verließ ihre Familie, aber er tat das nie.
Tja, ist ja in der Regel immer so, fast meistens.
Ja, das hört man ja öfters. Ja. Dennoch ging die Affäre weiter oder diese Liebesbeziehung weiter und aus dieser Beziehung entstand auch ein gemeinsamer Sohn.
Aber sie war noch verheiratet?
Nein, sie selber war schon geschieden. Sie hat ihren Mann verlassen, hat die Familie verlassen, hat sie scheiden lassen, in dem Glauben, dass dieser Dr. Schmidt das auch tut, was er ja nie getan hat. Und aus dieser Beziehung zu diesem Dr. Schmidt entstand dann ein Sohn. Und auch als er nach vielen Jahren immer noch noch nicht seine Frau verlassen hat, droht Janice ihn damit, ihn dann letztendlich zu verlassen, weil irgendwann möchtest du ja mal Klarheit haben. Ja. Du selber tappst da auf der Stelle, kommst nicht voran.
Hat sie jetzt auch lange genug mitgemacht.
Ja, das denke ich nämlich auch. Er drohte ihr dann mehrfach, sie so zuzurichten, dass kein anderer Mann sie noch hier haben möchte. Also er hat sie da auch unter Druck gesetzt, dann doch bei ihm zu bleiben, mit Mitteln, die ja nicht so schön sind. Das fand ich so ein bisschen, also wir werden auch noch später erfahren, warum dieser Satz so prägnant für mich war, als ich das durchgearbeitet habe. Ja.
Also er war schon ein richtiger Narzisst.
Ja, das waren auch so meine ersten Gedanken, als ich dann das so durchgearbeitet habe. Letztendlich stellt sie ihm dann nochmal ein letztes Ultimatum, sich scheiden zu lassen und seine Familie zu verlassen. Er unternimmt wiederhin nichts und somit verlässt sie ihn. Ich meine auch, die haben zusammen gewohnt. Genau, sie ist dann ausgezogen und beendet die Beziehung. Jetzt gehen wir nochmal ein paar Schritte zurück in der Zeit der Beziehung zwischen den beiden, also zwischen Janice und dem Dr. Schmidt. Hat er ihr regelmäßig Vitaminpräparate gespritzt gegen Müdigkeit und aber das wusste sie, das war im Einverständnis. Eines Abends, Janice lag schon im Bett, war eigentlich schon bereit zum Schlafen, klingelte das Telefon. Dr. Schmidt war an der Leitung und sagte ihr, er wolle vorbeikommen, um ihr erneut eine Spritze zu geben. Und sie willigte ein und es dauerte auch nicht lange und dann stand er tatsächlich vor der Tür und gab ihr die Spritze und sie wunderte sich noch, dass die Spritze diesmal mehr wehtat, als es sonst so war und sie halt auch gebrannt hatte. Also sie hat ihn Oberarm gespritzt und das war halt nicht so, wie es sonst gewesen ist.
Aber da waren die schon auseinander?
Genau. Okay. Also ich habe mich dann auch gefragt, so, gut, man weiß jetzt nicht, wie gut oder wie schlecht sie auseinandergegangen sind, das konnte ich jetzt nicht verifizieren. Was sie aber gewundert hat, ist, dass er kurz sofort nach der Injektion wieder gegangen ist und nicht geblieben ist, wie sonst, um zu reden. Also um vielleicht die Beziehung zu kitten oder. Sondern er ist sofort wieder gegangen und das hat keine 5 Minuten gedauert,
Seltsam. Ich lasse mich doch nicht von jemandem, mit dem ich Schluss mache, eine Spritze geben, der mir vorher noch gedroht hat. Ja. Also schon sehr naiv.
Ja, das dachte ich mir in dem Moment auch.
Aber man weiß ja auch nicht, ne? Vielleicht hat sie doch gehofft. Es ist ja so, als Geliebte bist du wahrscheinlich immer in dieser Hoffnungsstellung, wenn dir dann versprochen wird, dass man seine Frau und alles verlässt.
Richtig.
Ja, okay.
Ja, und Janis Draham ist davon überzeugt, dass das die Nacht oder der Abend gewesen ist, an der Dr. Schmidt oder in der Dr. Schmidt ihr halt dieses HIV-Virus injiziert hat, weil halt alles dafür spricht, weil die Injektion nicht war wie sonst und es mehr wehgetan hat. Und sie vertraut sich einem Staatsanwalt an, erzählt ihre Geschichte. Der sieht das alles natürlich sehr skeptisch und hat da noch ganz viele Fragezeichen. Glaubt ja auch nicht so wirklich. Setzt aber trotzdem die ortsässige Polizei an, um Ermittlungen zu beginnen. Und Janice spricht auch noch mit dem Officer Jim Kraft, der natürlich auch skeptisch ist und ihr auch nicht so wirklich glauben will. Also, wenn man ehrlich ist, hört sich das aber auch erstmal sehr, sehr komisch an.
Ja, also wie ich auch schon sagte, also wenn ich damit jemand, also überhaupt mir immer, ja gut, vielleicht in einer Beziehung, wenn...
Ja, aber zumal, es kennen ja auch alle diesen Arzt in dieser Gemeinde. Ja. Sie wissen ja, wovon sie redet. Und er genoss ja immer ein hohes Ansehen. Genau. Ja. Und deswegen war man da so, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und
ja gut, die Frau könnte ich mir auch vorstellen, wird dann auch so dahingestellt, ne, will vielleicht was von ihm und macht den Ruf kaputt.
Richtig.
Das ist ja immer so. Ne?
Aber dennoch werden Ermittlungen eingeleitet. Und im Rahmen der Ermittlung finden die Ermittler auch heraus, dass Janice vor der besagten Nacht oder diesem besagten Abend zur Blutspende war. Und so wie hier, also in Amerika, werden natürlich alle Blutproben auf das HIV, auf das HIV-Virus getestet und da war sie halt noch negativ. Also konnte man das Ganze schon etwas zeitlicher eingrenzen. Ja,
kannst du es eigentlich sehr gut eingrenzen, Mann, ne?
Und somit begannen dann die Ermittler, die Praxisräume von Dr. Schmidt zu durchsuchen, konnten aber erstmal nichts Auffälliges finden. Also es war zu der Zeit so gewesen, dass halt nicht alles im Computer eingetippt wurde, sondern das wurde noch handschriftlich gemacht und dem Officer ist aufgefallen, dass die Aufzeichnungen aus diesem Zeitraum um diese besagte Nacht fehlen. Das kann man ja nachvollziehen. Sie weiß ja, wann er angerufen hat. Mhm. Und diese Bücher oder dieses Buch fehlte. Sie suchten weiter und in einem Abstellraum, in einem Karton mit Büchern aus den Mitte 80ern, fandet er tatsächlich dann dieses Buch zu diesem Zeitpunkt. Das war auch nicht vollgeschrieben. Also normalerweise schreibst du es ja voll, archivierst es. Sondern es waren von 60 Seiten nur 20 Seiten beschrieben. Und er guckte sich dann einfach die letzte beschriebene Seite an und dort waren Namen aufgeführt von Personen, die an dem Tag zur Blutabnahme da waren. Und damals war es halt auch schon so, dass dann halt hinter dem Namen ein kleiner Aufkleber geklebt wurde mit der Nummer fürs Labor, dass man das zuweisen konnte. Ein Name hatte aber keine Nummer. Dort gab es dann nur die Notiz, jetzt muss ich gerade ablesen. Ja, da wurde dann einfach nur eine Notiz hinzugefügt, Lavender-Stopper für Dr. S. Ist jetzt erstmal nicht wichtig, aber wichtig ist halt, dass diese Blutabnahme nicht ins Labor gegangen ist.
Das waren jetzt Blutabnahmen von Patienten?
Genau, von ganz normalen Patienten, die in die Praxis kamen, die zur Blutabnahme kamen.
Ich dachte, das wäre jetzt nur von der betroffenen Person.
Nein.
Von allen, also.
Von die an dem Tag da waren zur Blutabnahme. Und der Officer Kraft ist dann zu diesem Mann zu diesem Mann hingefahren und hat ihn gefragt, ob er HIV-positiv sei und er gab an, dass er nicht mehr HIV-positiv ist, sondern dass AIDS ausgebrochen ist und er merkte noch an, dass nicht er um diesen Termin gebeten hat zu Blutabnahmen, sondern dass Dr. Schmidt ihn angerufen hat und ihn um einen Termin gebeten hat, in die Praxis zu kommen zur Blutabnahme. Also war somit klar, dass der Verdacht von Janice selber gar nicht so weit hergegriffen ist, sondern es spricht jetzt immer mehr dafür, dass das tatsächlich so gewesen ist. Jetzt müssen die Ermittler aber gucken, Wie können wir beweisen, dass das HI-Virus im Janice-Blut dasselbe HI-Virus ist wie in dem, aus dem Blut von dem Patienten? Man schickt, weil die Ermittler haben dann zwei Proben in ein Labor, also das, die Probe von ihr und die, auch nochmal eine Probe von ihm in ein Labor geschickt. Du kannst aber jetzt nicht einfach einen Gentest machen, weil das oder Viren generell sich im menschlichen Körper anfangen zu verändern und auch zu mutieren, insbesondere auch das HI-Virus. Ja. Also wenn ich jetzt ein HI-Virus habe und ich injiziere das dir, verändert es sich, mutiert. Deswegen funktioniert ein ganz normaler Gentest, würde so nicht funktionieren. Und der Virologe Dr. Metzger, ich betone das extra, weil er nicht Metzger heißt, der wagt ein Experiment. Wie ich eben schon erklärt habe, es verändert sich und er möchte sich diese Eigenschaft zunutze machen und zumindest darzustellen, dass beide Proben in einer Beziehung stehen. Das heißt, er hat 30 HIV-Proben aus dieser Gemeinde und inklusive der beiden Proben von Janice eine Probe und von diesem Patienten. Und nur zwei Proben, nämlich die Probe von Janice und von diesem Patienten, waren fast identisch. Okay. Alle anderen konntest du ausschließen.
Ja, ich denke mal, man erkennt ja dann diesen Urstamm. Das ist ja wie bei allen Virus, ne? Das ist ja einer der...
Na, ich weiß nicht, oder? Ob du einen Urstamm hast. Also deswegen kann man, wenn du jetzt einen Urstamm hättest, könntest du einfach einen Gentest machen. Ganz normalen DNA-Test, auch aus diesem HIV-Virus.
Aber gut.
Da sich das aber ständig verändert.
Ja, ich denke mal, in jedem Körper wird es sich ja verändern, weil es muss sich ja dem Körper anpassen und dem Immunsystem.
Genau.
Und arbeitet ja.
Also es verändert sich halt ein bisschen in Janice Körper und es verändert sich in dem Körper von dem Patienten, von dem Besagten. Aber sie sind die einzigen Proben, die fast identisch sind. Also du machst trotzdem einen bestimmten Test. Er hat dann noch von mathematischen Berechnungen gesprochen, die er durchgeführt hat und kam halt zu dem Ergebnis, wenn du sie trotzdem überlegst, sind sie fast identisch. Und das waren aber die einzigen Proben von diesen 30,
von den ganzen, die identisch waren. Kann man ja davon ausgehen, dass es, ne?
Genau. Ja, also somit wird dann festgestellt, dass diese beiden Proben somit in einer Beziehung miteinander stehen und das hat dann zur Veranlassung, dass im Juli 1996 Dr. Schmidt wegen versuchten Mordes festgenommen wird. Dann gab es aber noch eine Auffälligkeit zu klären. Janice wurde nicht nur mit dem HIV-Virus infiziert, sondern auch mit Hepatitis C. Und jetzt müssen die Ermittler wieder gucken, woher kommt jetzt das Hepatitis C? Und gehen die Bücher nochmal durch. Und es war nicht nur der eine Name, der keine Nummer hat, sondern noch ein weiterer Name, wo einfach nur der Name aufgeschrieben wird, aber keine Nummer hintergeklebt wird. Also auch diese Blutprobe ist nie ins Labor gekommen. Genau, und aufgrund der Krankenakte dieser Frau konnten die Ermittler aber ganz schnell feststellen, dass diese Patientin, deren Blutprobe da nicht bestimmt wurde, sondern einfach nur abgenommen wurde, Hepatitis C hat. Die Kombination aus dem HI-Virus und dem Hepatitis C-Virus ist ja in dem Fall besonders perfide, denn die meisten HIV-Medikamente sind stark leberschädigend. So, wenn ich jetzt ein Virus in mir habe, was sowieso auf die Leber geht und die Leber angreift, Folge von Zirrhosen und Leberkrebs kann ja auch durch den Hepatitis C entstehen. Will man auf Nummer sicher gehen, dass es schnell geht, genau. Also die Kombination war gut durchdacht und konnte wieder Rückschlüsse auf den Dr. Schmidt, weil er wusste, was er tat in dem Moment.
Also hat er sie denn gleichzeitig mit dem angesteckt oder?
Ja. Also du hast nicht viel Zeit, wenn du das HIV-Virus überlebt auf dem Tisch oder auf dem Fußboden wenige Stunden, dann ist das hinüber. In einem Blutröhrchen sagt man ungefähr 12 Stunden. Das heißt, er hat auch ein geringes Zeitfenster gehabt. Er hat quasi diesen Patienten angerufen, komm bitte in die Praxis und ab Abnahme des Blutes hat er circa 12 Stunden Zeit. Sondern er hatte ja beide Patienten am gleichen Tag in der Praxis.
Die waren beide am gleichen Tag,
genau.
Sehr schlau.
Ja. Dann hat er das gemischt und ist dann so schnell wie möglich zu Janice hin und hat dann an diesem Abend noch die Spritze also ihr gegeben. Ja. Falls ihr das im Hintergrund hört, das ist der Föhn. Irgendeiner föhnt sich hier im Haus die Haare.
Soll ich die Tür zu machen?
Alles gut, ist live. Dr. Schmidt gab in den Befragungen selber an, ein Alibi zu haben. Er sei den ganzen Abend mit seiner Frau zusammen gewesen, bis auf 20 Minuten in der Zeit hat seine Frau ein Bad genommen. Ein Officer fuhr dann die Strecke von dem Haus von Dr. Schmidt zu dem Haus von Janice ab und brauchte für hin und zurück knapp 17 Minuten. Das heißt, Dr. Schmidt hatte tatsächlich mehr als genug Zeit gehabt, dorthin zu fahren, ihm die Spritze zu geben, wieder nach Hause zu fahren, bevor seine Frau wieder aus der Badewanne kam. Und ja, somit war halt allen klar, dass tatsächlich nur Dr. Schmidt Janice mit dem HIV-Virus angesteckt haben könnte. Und sie hatten jetzt genug Beweise, um ihn anzuklagen. Und somit wurde Dr. Schmidt am 23. Oktober 1998 wegen versuchten Mordes zu 50 Jahren Arbeitslager verurteilt.
Das hört sich gut an.
Ja, also nicht nur Knast, sondern auch noch Arbeiten.
Das hört sich richtig gut an.
Sehr.
Mehr solcher Gesetze.
Richtig. Ja, Janice Tram heiratete später noch einmal. Also sie hat in den Interviews immer, also sie war eine sehr lebensbejahende Person. Mhm. 98, ja, ich muss überlegen. Also ich meine, sie war noch HIV-positiv, AIDS war noch nicht ausgebrochen. Aber wir wissen ja alle, dass man damals mit den Medikamenten noch nicht ganz so weit war im Gegensatz zu heute. Ja. Heute kann man ja mit Medikamenten gut unter der Nachweisgrenze leben. Das war damals natürlich noch nicht der Fall. Und dennoch hat sie nochmal geheiratet und lebt mit ihrer Familie, aber in dem Haus, in dem auch diese Nacht gewesen ist. Also sie ist da nie ausgezogen. Okay. Sie selber sagt von sich, dass sie ihr Leben jetzt bewusster lebt, in jeden Tag bewusster lebt. Aber diese Tat bleibt natürlich nicht unvergessen.
Nee, das kannst du, also du lebst ja auch mit dieser Tat. Ja. Das ist ja.
Also du wirst ja ständig damit, musst dich ja mit auseinandersetzen. Du musst ja zu regelmäßigen Tests, zu Blutuntersuchungen. Und du bist dann ja trotzdem dieser Tatnacht immer irgendwie ausgesetzt.
Also schon traumatisch. Ich hoffe auch, dass sie, ich denke mal, dass sie da auch in irgendwie so Traumabewältigung
mit macht. Mit Sicherheit,
ja. Also es ist ja. Ja, das ist schon eine Ansage. Also so hinterlistig zu sein, ne, das ist ja richtig, ja. Ich hoffe, der kommt da auch nie wieder raus nach 50 Jahren Arbeitslager. Ah, meine Güte.
Ich konnte leider nicht herausfinden, was aus den beiden geworden ist. Da war das ist auch mal ein bisschen schwer, dass aus den amerikanischen Fallakten rauszulesen, aber das, was ich mir da erlesen konnte, es war aber nirgendwo beschrieben, ist er danach freigekommen, was ist mit ihm passiert. Von ihr hat man auch nichts mehr irgendwie in Erfahrung bringen können.
Wobei die amerikanischen Gesetze sind ja schon strenger als hier. Also hier könnte es ja mit ausgehen, dass er nach 2 Jahren oder 3 Jahren oder weiß ich nicht,
auf wegen Bewährung. Guter
Führung. Ist ja nur ein Femizid irgendwie. Das ist ja nichts Schlimmes hier in Deutschland. Ja, läuft.
Ja, und das war ein Fall, der in die Kriminalgeschichte in Amerika eingegangen, weil es das erste Mal war, dass man zwei HIV-Fälle durch ein DNA-Testverfahren in Verbindung oder in Beziehung bringen konnte. Das hat man davor noch nie gemacht. Wahrscheinlich gab es aber auch sowas noch nicht wirklich, weil das ja schon eine sehr ungewöhnliche Art ist, sich dann einem HIV-Virus anzustecken oder infiziert zu werden. Ja, und somit kommen wir zum Ende dieser Folge.
Ja.
Und wie immer möchte ich, dass wir mit guten Gedanken aus der Folge rausgehen. Uschi, wie gestaltet sich dein restliches Wochenende?
Ja, wie wohl brauche ich gar nichts zu sagen. Lernen.
Die muss lernen, lernen,
weil ich möchte nicht am Dienstag, also eine 5 möchte ich jetzt nicht schreiben, aber.
Ach, das passiert eh nicht. Das glaube ich nicht. Nee, was für ein Thema ist dran?
Orthopädie, Chirurgie, koronare Herzkrankheiten, Wundlehre.
Ach, das ist doch Pillepalle.
Ja, das sagt mein Sohn auch, aber wenn man sich beschäftigt hat mit dem Thema, weißt du, bei uns in der Schule ist ja auch mal so, du kriegst das vorgetragen und dann blablabla, bist du noch am Mitschreiben und musst gleichzeitig zuhören und ja, also erarbeitest du dir das anschließend alles nochmal neu selber, ne?
Aber das war in meiner Ausbildung nicht anders. Wir haben mit vielen Dozenten zusammengearbeitet, weniger mit wirklichen Lehrkräften. Mhm. Und Dozenten haben nicht gelernt, das vernünftig zu strukturieren. Und wir haben auch Dozenten gehabt, denen das runtergerattert. Du hast dann irgendwie nachmittags oder einen Tag später deine eigene Handschrift nicht mehr lesen können, weil du so schnell mitgeschrieben hast.
Na gut, ich schreibe ja alles per Laptop mit, das geht dann noch, sonst könnte ich es nämlich, glaube ich, auch nicht entziffern. Mhm. Wir kriegen auch bei vielen Dozenten dann die Folien hochgeladen, aber halt in diesem Thema nicht.
Ja, die mussten wir uns halt immer erfragen. Mhm. Also wenn wir Glück haben, gab es eine Kopie. Wenn nicht, dann durften wir uns das kopieren, dann hat man uns die zur Verfügung gestellt. Weil alles konntest du auch dann in diesen Stunden nicht auffassen.
Nee.
Also wir hatten einen, der war Chirurg gewesen, der hat bei uns dieses ganze menschliche Körper und alles gemacht und der hat nie gelernt, vernünftig zu unterrichten. Hm. Der stand da, der war cool, der war toll, aber der stand da, das runtergerattert und was hat der jetzt gesagt?
Also, ich muss sagen, unsere Dozenten sind schon toll, aber es ist manchmal auch, also wir können auch 1000 Fragen stellen, so ist es nicht, aber irgendwann ist ja auch dein Kopf voll, da weiß auch keine Frage mehr zu stellen, weil das wirklich auch so ist. Ja, wir müssen ja halt die Themen auch durchziehen, ne? Wir können uns ja nicht ewig daran aufhalten.
Das ist richtig.
Von daher.
Straffer Zeitplan. Ja,
Ach, wird schon.
Genau.
Und bei dir?
Ach, nicht viel. Der Sohn von meinem Partner ist das Wochenende da. Er hat gestern schon gefragt, wollen wir irgendwas unternehmen? Ich sage, was? Ja, wüsste er noch nicht. Ich sage, dann frag mich nicht. Frag mich dann, wenn du weißt, was du unternehmen möchtest. Wobei mein Partner gestern gesagt hat, in Lippstadt gibt es eine Körperweltenausstellung.
Oh, sehr spannend. Das, ach ja, aber das ist, glaube ich, noch. Ist die noch? Die war.
Doch, er hat das vorgelesen. Ich meine, die ist noch.
Müsste okay, die ist aber sehr klein, glaube ich. Das, ne? Ja, das kannst du jetzt nicht mit den großen Körperwelten vergleichen.
Aber das wäre vielleicht mal so eine Idee.
Ja, ich war letztes Jahr ja auf Körperwelten. War das letztes Jahr? Oder Anfang des Jahres? Nee, irgendwie so auf Körperwelten in Hannover. Das war
ja,
schon.
Ja, natürlich größer. Ja.
Richtig spannend, ja.
Ja. Mal schauen. Ansonsten möchte ich noch ein paar Kekse backen. Ich möchte endlich meinen Adventskranz aufstellen.
Ja. Du hast ja noch 2 Wochen.
Ja, das stimmt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören.
Ja, ich auch. Wünsche eine schöne Adventszeit.
Das wünsche ich auch. Wir hören uns. Ja, doch, wir hören uns nochmal vor Weihnachten. Oder? Jetzt in 14 Tagen. Wann ist Weihnachten? In 3 Wochen.
Also ich habe 2 Kerzen brennen. 2 Wochen. Ich habe keinen Zeitplan. Ich,
ich müsste den Kalender gucken.
Ich lebe gerade nur so in den Tag.
Wir hören uns auf alle wahrscheinlich in 14 Tagen dieses Jahr noch. Also dieses Jahr auf alle Fälle.
Ja.
Ja, und somit eine schöne Zeit. Ja, die Folge werdet ihr ja erst am Montag hören. Das heißt, haben wir schon den 3. Advent, aber trotzdem eine schöne Adventszeit.
Ja.
Uschi und Nikolas sind raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Pflegegeplänkel, der True Crime Podcast.